Hi, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode unserer Audioreihe aus dem Beet. Am Mikrofon für euch wieder eure Uschi Rostedt vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie aus dem Science Park in Potsdam-Golm. Wie im letzten Jahr versprochen, gibt es auch in diesem Jahr ein Weihnachtsspecial aus dem Beet. Macht es euch gemütlich und lasst euch überraschen, um welche Weihnachtsgewächse es in diesem Jahr geht. Vielleicht habt ihr ja Lust, euch die Folgen aus dem letzten Jahr noch einmal anzuhören. Im vergangenen Jahr ging es um die Stechpalme, den Weihnachtsstern und den Weihnachtsbaum. Die heutige Folge möchte ich der Mistel widmen. Es wird um Bräuche und Kuriositäten rund um die Mistel gehen, aber auch um die Biologie und Besonderheiten dieser speziellen Pflanze. Eventuell fragt ihr euch, warum ich euch die Mistel am heutigen 1. Dezember vorstelle, also einen Tag nach dem ersten Adventssonntag, der in diesem Jahr auf den 30. November gefallen ist. Das hängt damit zusammen, dass der 1. Dezember im Kalender der kuriosen Feiertage als National Mistletoe Day in England ausgewiesen ist. Wer die Folge über den Weihnachtsstern gehört hat, der erinnert sich eventuell daran, dass es in den USA am 12. Dezember einen Poinsettia Day gibt, der an den amerikanischen Botschafter Joel Roberts Poinsett erinnert, der den Weihnachtsstern, nach ihm auch Poinsettia genannt, von Mexiko in die USA einführte, und auch an die deutschstämmige Familie Ecke, der es gelungen ist, die Pflanze im 20. Jahrhundert zu der Weihnachtspflanze schlechthin zu machen. Auch bei uns. Ähnlich wie der amerikanische Kongress zunächst im Jahre 1852 und dann noch einmal im Juli 2002 eine Resolution verabschiedete, die zu Ehren von Joel Roberts Poinsett und der Familie Ecke den 12. Dezember zum National Poinsettia Day erklärte. Der 12. Dezember 1851 war nämlich der Todestag von Joel Robert Poinsett, wurde der Mistletoe Day durch die Tenbury English Mistletoe Enterprise im Jahre 2005 ins Leben gerufen, mit Billigung des britischen Parlaments. Der kleine Ort Tenbury Wells liegt in England ca. 60 Kilometer südwestlich von Birmingham in der Grafschaft Worcestershire. Wahrscheinlich habt ihr den Namen in Verbindung mit einer Soße gleichen Namens schon einmal gehört. Allerdings ist es hier, wie mit vielen anderen englischen Vokabeln, die Aussprache ist völlig anders als die Schreibweise. Es heißt Worcestershire und nicht Worcestershire oder so ähnlich. Der ursprüngliche Name der Stadt war Temettebury. Als solche erhielt sie 1249 eine königliche Urkunde zur Abhaltung eines Marktes. Im Laufe der Zeit wandelte sich der Name zu Tenbury. Nachdem in den 1840er Jahren Mineralquellen entdeckt wurden, erhielt der Ort den Zusatz Wells für Brunnen. Seit mehr als 100 Jahren ist Tenbury für seine Winterauktion von Stechpalmen, Misteln und anderen Weihnachtsartikeln bekannt. In der Region Hereford und Worcester gab es ehemals eine Reihe solcher Märkte. Tenbury Wells ist der einzige, der überlebt hat und die Tradition weiterführt. Die Stadt ist sehr stolz auf ihre Verbindung zur Mistel und veranstaltet jährlich am letzten Dienstag im November und am ersten Dienstag im Dezember eine Mistel-Auktion und außerdem ein Mistletoe-Festival. Um die Tenbury Wells Mistel-Tradition weiterzuführen und die Vermarktung der Mistel zu fördern, gründete sich eine Gruppe, die Tenbury English Mistletoe Enterprise, abgekürzt TEME. So heißt übrigens auch der Fluss, der durch Tenbury fließt, Teen, die dann auch für die Einführung des Mistletoe Days im Jahre 2005 sorgte. Um diese Tradition weiterzuführen und zu unterstützen, hat sich 2010 die Tenbury Mistletoe Association gegründet, also ein Verein, der jährlich das Mistletoe Festival organisiert und die Mythen, Legenden und Geschichten über die Mistel lebendig erhält. Hier sind wir dann auch beim Thema Mythen und Legenden. Was hat es mit der Mistel auf sich und woher kommt der Brauch, sich unter einem Mistelzweig zu küssen? Die Mistel kommt bereits in den nordischen Göttersagen vor. Die nordische Göttin Frigga war die Gemahlin Odins, mit dem sie 4 Söhne hatte. Baldur, Hödur, Hermadur und Bragi. Baldur war der Gott der Reinheit, Tugendhaftigkeit, Schönheit und der Gott des Lichtes. Er wurde bewundert wegen seiner Barmherzigkeit und Weisheit. Baldur träumte von seinem Tod, woraufhin seine Mutter Frigga zu jedem der auf dem Erdboden lebenden Geschöpfe ging, um ihnen den Schwur abzunehmen, dass sie Baldur weder verletzen noch töten würden. Den Mistelzweig allerdings, der nicht auf dem Erdboden, sondern auf Bäumen lebt, soll sie vergessen haben. Von Loki, eine äußerst vielschichtige Gestalt der nordischen Mythologie, heißt es, dass er Baldur töten wollte und mitbekommen haben soll, dass die Mistel beim Schwur vergessen wurde. Wie es oftmals bei bösen Gestalten so ist, soll er den Plan dazu gehabt haben, aber die Ausführung sollte ein anderer für ihn übernehmen. In diesem Fall soll er den blinden Zwillingsbruder Baldurs dazu benutzt haben. Bei einem Spiel wird auf Baldur geschossen, aber es passiert ihm zunächst nichts, da er ja unverwundbar scheint. Loki bricht einen Mistelzweig, der auf einer Eiche wächst, und gibt ihm den Bruder Hödur, der damit auf Baldur schießt. Der Zweig trifft Baldur, der daraufhin tot zusammenbricht. In der Mythologie heißt es, Baldur wird bestattet, indem auf seinem Schiff ein Scheiterhaufen errichtet und entzündet wird. Seine Gattin Nanna, von der es heißt, sie sei an gebrochenem Herzen gleichfalls gestorben, wird zusammen mit ihrem Mann auf den Scheiterhaufen gelegt. Mit dem Tod der beiden sei das Ende der Welt nicht mehr fern, heißt es weiter, und der Untergang des Götterreichs Asgard kündigt sich an. Allerdings scheint sich später, unabhängig von der nordischen Mythologie, eine Legende entsponnen zu haben, die besagt, dass nach Baldurs Tod die Tränen seiner Mutter Frigga in die weißen Beeren des Mistelzweigs eingedrungen seien, wodurch Frigga ihren Sohn von den Toten zurückgeholt haben soll. Vor Freude darüber soll sie alle geküsst haben, die unter der Mistel entlang gingen. So soll der Brauch entstanden sein, dass sich an Weihnachten Verliebte unter einem Mistelzweig küssen. Geschichten mit Happy End sind immer sehr schön, entsprechen in diesem Fall aber wohl nicht ganz der Mythologie um Baldurs Tod. Andere Quellen besagen, dass der Brauch, sich unter dem Mistelzweig zu küssen, seinen Ursprung im römischen Fest Saturnalia haben soll, das zu Ehren des Saturn begangen wurde. Dann, viele Jahre später, taucht die Geschichte des Küssens unter dem Mistelzweig im viktorianischen England des 19. Jahrhunderts auf. Hier gab es sogar bestimmte Regeln. Der Gentleman pflückte Beeren von der Mistel ab und durfte die Dame auf die Wange küssen. Pro Beere war ein Kuss erlaubt. Wenn sich ein Mädchen dem Kuss verweigerte, so hieß dies, dass sie für das nächste Jahr keine Heiratsanträge erwarten könne. Die Tradition, sich unter dem Mistelzweig zu küssen, ist bis zum heutigen Tage bekannt und wird hier und da auch gerne praktiziert. So viel zum Küssen unter dem Mistelzweig. Die Germanen hielten die Mistel für heilig, weil sie glaubten, sie sei vom Himmel gefallen, da sie ja auf Bäumen wächst. Sie wurden geschnitten und galten als Glücksbringer und sollten auch vor bösen Geistern schützen. Die Druiden sollen Misteln für ihre Zaubertränke genutzt haben. Wer Asterix und Obelix gelesen hat, der weiß, dass die Druiden Zaubertränke brauten, die mutig und unbesiegbar machten. Das funktionierte aber nur, wenn die Mistelzweige mit einer goldenen Sichel vom Baum geschnitten wurden. Die Mistel, die zunächst Bekanntheit als Zauberpflanze erlangte, wurde aber schon bald auch als Arzneimittel gehandelt, sowohl in der Antike als auch im Mittelalter. Sie sollte unter anderem zur Blutstillung eingesetzt werden, aber auch bei Epilepsie, Brustenge oder Fruchtbarkeitsproblemen. Misteltropfen findet man heutzutage im Internet, beispielsweise zur Unterstützung der Kreislauffunktion, und auch zur Behandlung von Arteriosklerose kann sie eingesetzt werden. Außerdem sollen die Inhaltsstoffe der Mistel das Immunsystem anregen. Es wird auch seit langem diskutiert, ob Mistellektine das Zellwachstum hemmen und deshalb gegen Krebs helfen könnten, beziehungsweise die Lebensqualität von Krebskranken verbessern könnten. Insgesamt ist bisher wenig darüber bekannt, welche Effekte Mistelinhaltsstoffe im Körper entfalten und welche Nebenwirkungen möglich sind. Deshalb ist bei der Einnahme von Mistelextrakten auf jeden Fall Vorsicht geboten, beziehungsweise die Pflanze sollte nicht zur Selbsttherapie eingesetzt werden, da die Leber geschädigt werden könnte. Seit dem Jahr 1990 wurde zunächst durch den Verband der Heilkräuterfreunde Deutschlands e.V., dann ab dem Jahr 2003 durch den Verein zur Förderung der naturgemäßen Heilweise jährlich eine Heilpflanze des Jahres ausgerufen. Im Jahre 2003 war das die Mistel. Wie so oft ist auch für die Mistel zu beachten, dass sie giftig ist. Blätter, Zweige und Samen enthalten ein Gemisch aus Viskotoxinen, Alkaloiden und Lektin. Dass pflanzliche Inhaltsstoffe sowohl giftig als auch als Arzneimittel eingesetzt werden können, darauf sind wir in der Episode über die giftigen Verwandten der Kartoffel bereits schon einmal eingegangen. Denn wie wir von Paracelsus gelernt haben, die Dosis macht das Gift. Nachdem ich den ersten Teil dieses Podcasts den Mythen, Legenden und einer möglichen Heilwirkung der Mistel gewidmet habe, möchte ich nun im zweiten Teil auf die Biologie dieser interessanten Pflanze eingehen. Misteln, lateinisch Viscum, gehören zur Familie der Sandelholzgewächse. Die Mistel ist in Europa und Asien heimisch. In Europa sind lediglich zwei Arten vertreten. Die rotbeerige Mistel, die eher im Mittelmeerraum vorkommt, und die weißbeerige Art Viscum album, die hier bei uns vorkommt. Sie wächst nicht auf der Erde mit Wurzeln, die sie in den Boden versenkt, um Nährstoffe und Wasser aus dem Boden aufzunehmen, sondern sie wächst als ungebetener Gast auf Bäumen. Wahrscheinlich habt ihr Misteln schon auf Bäumen wachsen sehen. Besonders gut ist sie auf Laubbäumen im Winter zu sehen, wenn die Laubbäume ihre Blätter verloren haben und die immergrüne Mistel mit ihren weißen Beeren besonders gut sichtbar wird. Der Samen in den weißen Beeren ist von klebrigem Fruchtfleisch umgeben. Transportiert werden die Samen in die Baumkronen durch Vögel, die die Beeren der Mistel fressen und sie noch am Schnabel oder im Gefieder kleben haben. Wenn sie sich dann auf einen Ast niederlassen und sich putzen, können die Samen direkt dort abgelagert werden. Eine andere Möglichkeit, die Samen an ihren Bestimmungsort zu bringen, besteht darin, dass die Vögel im Baum sitzend ihre Beerenmahlzeit verdauen und so auf dem Ast in luftiger Höhe ihre Ausscheidungen zur Verbreitung der Mistelsamen beitragen. Die Misteldrossel verdankt ihren Namen wohl ihrer Vorliebe für die Mistelbeeren. Aber auch Zug und andere Vögel tragen zur Verbreitung der Mistel in den Baumkronen bei. Gelangt der Samen mit Hilfe der Vögel in die Baumkrone, so haftet er sich beim Keimen mit sogenannten Haftscheiben am Ast fest. Dann werden sogenannte Haustorien gebildet, die die Rinde des Astes durchdringen und bis ins Xylem des Wirtsbaumes vordringen, in dem Wasser und Nährstoffe transportiert werden, die sie dann für sich abzwacken. Da die Misteln durch ihr immergrünes Laubkleid zur Photosynthese befähigt sind, sie also nur Nährstoffe und Wasser von ihrem Wort stehlen, nennt man sie Halbschmarotzer. Schmarotzer sind demgegenüber Organismen, die vollkommen auf Kosten anderer Organismen leben und ihnen neben Wasser und Nährstoffen auch den in der Photosynthese gebildeten Zucker stehlen, indem sie nicht nur ins Xylem eindringen, sondern auch ins Phloem. Vor allen Dingen werden bereits geschwächte Bäume von der Mistel befallen. Auf diesen geschwächten Bäumen können sie sich schnell ausbreiten. Bei starkem Mistelbefall eines Baumes kann dies durchaus zum Absterben des gesamten Baumes führen. Es ist zu befürchten, dass zukünftig der Befall mit Misteln zunehmen könnte, wenn Trockenperioden durch den Klimawandel zunehmen und die Bäume aufgrund von Wassermangel oder durch Befall mit anderen Schädlingen geschwächt sind. Allerdings wachsen Misteln sehr langsam. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass sie den Ast, auf dem sie sitzt, nicht so stark schädigt, dass er bald abstirbt, sondern dass sie nur so viel an Wasser und Nährstoffen stiehlt, dass der Ast weiterhin überleben kann. Langfristig schadet sie aber dem Baum. Einige Wirtsbäume haben eine Strategie entwickelt, um sich gegen den ungebetenen Gast zu wehren. So ist von Birnbäumen bekannt, dass als Reaktion auf einen Mistelbefall in der Nähe von Mistelkeimungsstellen Gewebe abstirbt, um der Mistel die benötigten Nährstoffe und das benötigte Wasser zu entziehen, was dann zu ihrem Absterben führt. Dadurch entstehen zwar an dieser Stelle am Birnbaum Schäden, jedoch besser, als dass es sich die Mistel auf dem Birnbaum so richtig gemütlich macht und sich vom Birnbaum bedienen lässt. Nicht jeder Baum ist ein geeigneter Wirtsbaum für die Mistel. Gerne befällt sie Bäume mit weichem Holz wie Obstbäume, Birken, Ebereschen, Linden, Pappeln oder Weiden. Auch Nadelbäume wie Kiefern oder Weißtannen können durch bestimmte Unterarten der Mistel befallen werden. Gelangt der Samen der Mistel auf den falschen Baum, also auf einen Baum, bei dem die Mistel keine Haustorien zum Eindringen ins Xylem bilden kann, oder auf den Boden, so muss sie sterben, da sie so weder an Nährstoffe noch an Wasser kommt. Für die Missel, die ja sowohl bei der Wasserversorgung als auch der Nährstoffversorgung auf ihren Wirt angewiesen ist, ist es von großem Vorteil, dass sie ihre Blätter nicht abwirft. Deshalb müssen sie nicht im Frühjahr in einem riesigen Kraftakt und unter großem Nährstoffverbrauch neu gebildet werden. Außerdem sind die Blätter, die nur immer einzeln erneuert werden, sehr dickhäutig, sodass die Verdunstung gering gehalten wird. Kommt euch das bekannt vor? Genau, die immergrüne Stechpalme, bei der es sich um einen immergrünen Laubbaum handelt, macht es ganz ähnlich. Vielleicht habt ihr ja Lust, in die Episode über die Stechpalme noch einmal hineinzuhören. Die Mistel blüht bereits im Februar bis April, nämlich dann, wenn der Wirtsbaum noch keine Blätter hat und die Blüten der Mistel von den Insekten leicht gefunden werden können. Damit sind sie für Insekten willkommene Frühblüher. Obwohl die Blüten schon so früh im Jahr bestäubt werden, werden die Beeren erst im Winter reif. Dann nämlich, wenn die Wirtsbäume ihre Blätter verloren haben. So können die Beeren sehr einfach von den Vögeln gefunden und gefressen werden. Die Blüten sind zweihäusig getrennt geschlechtlich, das heißt, es gibt männliche und weibliche Pflanzen. Dementsprechend entwickeln sich nur auf den weiblichen Pflanzen die weißen Beeren, die den Samen enthalten. Man hört und liest immer wieder, dass die Mistel unter Naturschutz steht. Das entspricht nicht den Tatsachen. Sie dürfen Misteln von ihren eigenen Obstbäumen entfernen. Mit Einwilligung des Grundstücksbesitzers darf man Misteln auch schneiden. Dabei sollte man Vorsicht walten lassen und die Mistel mit einem Messer oder einer Schere entfernen. Keinesfalls sollte man ganze Äste vom Baum absägen, um an die Mistel zu kommen. Das würde dem Baum wahrscheinlich mehr schaden, als wenn die Mistel auf dem Baum verbleibt. Da Misteln hoch in Bäumen wachsen, sind sie sowieso schwer zu erreichen. Deshalb empfiehlt es sich, wenn ihr euer Haus oder eure Wohnung für Weihnachten mit Mistelzweigen schmücken wollt, sie im Geschäft zu kaufen. Das war's für heute zum Mistletoe Day am 1. Dezember. Weiter geht es in der nächsten Folge mit einer Weihnachtspflanze, die gleichfalls in duftigen Höhen wohnt, aber weder zu den Schmarotzern noch Halbschmarotzern gehört, aber aufgrund ihres besonderen Wachstumsortes und ihrer Ursprungsregion ganz besondere Eigenschaften aufweist. Ich würde mich freuen, wenn euch die heutige Episode gefallen hat und ich euer Interesse für die nächste Pflanze in diesem Weihnachtsspecial geweckt habe. Lasst euch überraschen, um welche Pflanze es gehen wird. Bis dahin wünsche ich euch weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit und bleibt gesund und neugierig. Eure Uschi Rostedt.